Passionate People for Meaningful Connections. Willkommen bei Fellowcast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Smart Stash Podcast. Heute zum Thema Franchise. Und ich verrate schon mal vorab, wir haben auch einen externen Gast von außen. Darüber freue ich mich sehr. Das ist die Silvia. Silvia, kannst du mal anfangen mit unserer Vorstellungsrunde hier? Also mein Name ist übrigens Silke aus dem Marketing bei Fellowmind.
Sehr gerne. Silvia Steenken. Ich bin Franchise-Beraterin und ich helfe Franchise-Systemen beim Weg in die Digitalisierung. Ich helfe ihnen beim Franchise-Aufbau und da ist das Thema Wissensmanagement immer ein ganz großes und deswegen darf ich heute dabei sein.
Sehr cool. Und dann haben wir natürlich unsere Queen Saskia hier. Und jetzt haben wir noch hier Britta. Britta managt Projekte. Britta, machst du mal weiter mit der Vorstellung?
Ja, gerne. Hallo, ich bin Britta und ich bin als Modern Work Consultant tätig und habe unter anderem auch schon einen Franchise-Kunden begleitet beim Aufbau des Handbuchs über Smart Stash und möchte gerne in diesem Podcast mit meinen Erfahrungen aus dem Projekt beitragen.
Sehr cool, vielen Dank dafür. Und last but not least, Saskia.
Ja, du hast mich eben schon mal erwähnt, aber gerne kannst du mich nochmal erwähnen. Ich bin immer da, hi, ich bin Saskia. Ich bin die Produktownerin von Smart Stash und auch Modern Work und Intranet und Wissensmanagement Beraterin bei der Fellowmind seit 13 Jahren am SharePoint dran. Und genau, die Funktionen von Smart Stash und die Einsatzzwecke und alles sind Dinge, die bei mir so ein bisschen zusammenlaufen, wo ich auch Entscheidungen zu treffen darf. Und ich freue mich dann immer auf Stories und Real-Life-Geschichten und was verschiedene Kunden, verschiedene Branchen so brauchen, um dann eben wieder Ideen zu haben, okay, wie können wir unser Produkt noch besser oder gezielter für bestimmte Leute machen. Insofern eine total spannende Runde, freue mich.
Ja, jetzt wäre auch schon gleich meine erste Frage. Silvia, wo siehst du den größten Schmerz der Franchise-Branche und warum brauchen die Franchiser Digitalisierung? Also wir reden jetzt hier über Kommunikation, ich meine natürlich in der Kommunikation.
Okay, also Franchise-Branche ist schon schwierig, Franchise-Community, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Branchen und dementsprechend auch ganz viele unterschiedliche Befindlichkeiten oder Herausforderungen, das mal so zu sagen. Was aber immer ein Thema ist im Franchise-Aufbau und auch später im Franchise-Betrieb, ist das ganze Thema Know-how-Dokumentation. Also wie schaffe ich es eigentlich, mein Wissen an meine Franchise-Partner und an deren Mitarbeiter weiterzugeben? Und das war früher mal ganz klassisch so ein Papierhandbuch. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so ganz aktuell. Das heißt, da kann man gucken, wie kann man das besser machen? Das geht über Intranet-Lösungen. Das ist die eine Sache. Es geht aber auch dann um komplett, Kombinationen, Plattformen, wo man tatsächlich das Thema Wissenstransfer, also Akademie mit reinpackt. Und das sind so die Herausforderungen, wo viele gerade stehen. In Corona haben wir ja gelernt, es geht nicht alles nur im Präsenzseminar, sondern auch anders. Und deswegen machen das jetzt immer mehr und viele haben da auch schon eine Menge.
Mhm. Gut, dass du das sagst mit der Franchise-Community, dass man kommt so schnell auch bei uns intern, so dass man so immer sagt, ja, das ist irgendwie eine Branche, du hast total recht, die auch die Kunden, die wir haben im Franchise-Segment, sagen wir mal so, die Smart Stash nutzen. Einen davon hat Britta sehr viel begleitet, ein, zwei andere kenne ich auch. Die Sachen, die wir mit denen bauen, sind unwahrscheinlich anders. Ne? Also wir haben mal so ein klassisches Handbuch, wie man in einem Restaurant die Burger zubereitet und wirklich mit Videoanleitungen. Das war dann der große Aha-Effekt, dass man das nicht mehr textlich beschrieben hat, sondern wirklich mit Videos und Bildern. Ja. Und dass das dann quasi jede Zielgruppe eben auch im Restaurant selber dann eben auch schnell verstehen und erlernen kann. Aber dann haben wir aber auch sowas wie Produktkataloge. Ne? Also ein anderer, ganz anderer Franchiser bietet fertige Produktlösungen an und die ganzen Kataloge und die ganzen Verkaufsunterlagen und wie man das so anbietet, sind dann eben über Smart Stash gemanagt und das ist natürlich komplett anders. Ne? Also das Wissensmanagement braucht jeder, sagt man immer so, ne? Jeder braucht das. Aber wie man es aufbaut und was genau die Inhalte sind, das ist da durchaus immer sehr unterschiedlich. Ne?
Ganz genau. Und es kommt halt auch neu dazu. Früher war dann halt auch so die Zielgruppe wirklich rein der Franchise-Nehmer, ne, also der Partner dann vor Ort, der dann angefangen hat, vielleicht das Handbuch zu lesen oder auch nicht. Und mittlerweile sagt man auch, man möchte bis an den Mitarbeiter ran. Und deswegen hat man eine viel, viel größere Zielgruppe, aber auch ganz andere Herausforderungen. Die lesen vielleicht auch nicht mehr so gerne lange Texte. Ne? Deswegen Video ist ein großes Thema und bitte auch nicht eine Stunde lang, sondern kurz und knapp und knackig und gut auffindbar. Ja.
Und vor allem haben wir ja auch durch unsere Software dann Lesebestätigung oder ich kann dokumentieren, wer welche Inhalte schon bereits konsumiert hat, was natürlich auch rechtlich ist für den ganzen rechtlichen Rahmen.
Genau, vielleicht sage ich den noch mal so ein bisschen. Also im Franchising ist es ja so, wenn ich da als Partner eintrete, dann bekomme ich das Nutzungsrecht der Marke natürlich. Und der Franchisegeber muss mir auch das Know-how zur Verfügung stellen. Und dieses Know-how zur Verfügung stellen, das muss er natürlich auch dokumentieren. Und das kann man halt so ganz oldschool mit Quittungen und all solchen Sachen oder E-Mail-Bestätigung machen. Schöner ist natürlich, wenn es tatsächlich im System integriert ist und ich genau sehe, wer hat denn eigentlich welche Inhalte schon gelesen. Und am allerbesten auch noch verstanden, ne? Dass man dann tatsächlich auch überlegt, so wie kann ich dann auch Lernkontrollfragen stellen beispielsweise, damit hinten auch gesehen wird, okay, nicht nur irgendwie nebenbei laufen lassen, sondern tatsächlich verstanden. Und das muss man natürlich auch so dokumentieren können, dass man es im schlimmsten Fall, wollen wir nicht, aber im schlimmsten Fall auch mal vor Gericht zeigen kann. Also auch 5 Jahre später. Und das ist halt auch eine große Herausforderung.
Da kommt ja SharePoint super gelegen, weil wir ja im SharePoint und SmartStash setzt ja auf SharePoint auf, dieses integrierte Versionsmanagement haben, sodass wir dann, wenn was in Artikel oder Dokumentform dort gemanagt wird, halt eben auch sagen können, okay, wir fordern eine Lesebestätigung ein für Version 2.0 und dann ändert sich aber vielleicht mal ein beschriebener Prozess und ab Zeitpunkt X ist es Version 3 und ab da müssen wir nachweisen, okay, in dem Zeitraum wussten die und die Leute halt Bescheid, dass es eben Version 3 gab oder manche haben nur Version 2 bestätigt und ich kann dann eben zurückverfolgen, auch was hat mal vor 4 Jahren gegolten, was hat mal vor 5 Jahren gegolten und kann diese Version auch nachschauen und auch wieder herstellen im Zweifel, wenn man mal wieder was zurückspielen will. Das ist ja total dankbar, also M365. Wie ist da deine Erfahrung, Silvia? So grundsätzlich M365, ist das ein Thema machen, dass viele, dass die diese Plattform auch gerne nutzen? Was sind da so die Highlights? Was wird da am liebsten genutzt?
Also ich beobachte jetzt, das kam halt tatsächlich mit Corona ganz massiv, ne, dass die Leute dann angefangen haben, dass sie gemerkt haben, so ja, wir müssen uns ja nicht immer treffen, wir machen jetzt ganz schnell Ad-Hoc-Videokonferenzen. Das war das allererste, was natürlich kam und auch nach meiner Erfahrung halt jetzt immer besser ausgebaut ist und immer komfortabler ist, sodass jetzt die ganze Art, wie man Partner betreut, sich auch geändert hat. Also ne, es ist immer noch wichtig, vor Ort zu sein, aber sehr viel wird mittlerweile wirklich über Videokonferenzen gemacht und da wird auch viel Wissen dann geteilt, ne, und in Teams, die dann entsprechend gruppenmäßig dann auch organisiert sind. Das ist ein großer Schritt schon gewesen, ja.
Wie ist so deine Beobachtung, wenn du jetzt so sagst, okay, Teams wird ganz gerne benutzt, dann auch eher so von den, also so habe ich das bisher öfter kennengelernt, dass es die Franchise-Nehmer und eher so die Leute mit Office-Arbeitsplätzen und dann Vertreter einzelner Restaurants oder Standorte oder etc. dann eben dort mitmachen, aber nicht die einzelnen Mitarbeiter. Wie weit ist das schon verbreitet, dass wirklich auch so ein First-Line-Worker, wie wir das immer so schön nennen, in einem Service oder so, auch wirklich einen Account hat und vielleicht über sein Handy an Teams teilnimmt? Kommt das vor?
Also es kommt bestimmt auch mal vor, aber die Regel ist es nicht. Und das wollen wir auch gar nicht unbedingt. Ne? Also die sollen ja vor allem ihren Job, vor allem jetzt im Restaurant oder so, da sollen die ihren Job machen und die sollen sich jetzt nicht irgendwie von Rechner setzen müssen. Deswegen da ist es halt wichtig, dass es auch mobil optimiert ist, dass man darüber schnell drankommt und einen einfachen Zugang schafft.
Also wenn ich dann jetzt in einem Restaurant bin, dann nimmt es ja immer mehr zu, dass digital auch die Bestellungen aufgenommen werden und dass sie alle mit mobilen Geräten kommen für die Abrechnung. Ist das da auch schon üblich, dass dort auch dann Wissensinformationen verteilt werden oder darauf hingewiesen wird, wenn die irgendwas Neues beachten sollen? Werden die Geräte genutzt?
Also im operativen Tagesablauf nicht, ne, weil da, also wenn man sich in so ein Restaurant vorstellt, da haben die keine Zeit zwischen 2 Bestellungen mal eben schnell Wissen zu konsumieren, ne. Das dann gehen sie zurück ins Backoffice und machen das da oder fragen da jemanden. Aber das funktioniert also gerade in der Gastronomie nicht. Und deswegen ist es wieder so wichtig zu gucken, in welcher Branche sind wir unterwegs. Ne, haben wir jetzt irgendwie so ein B2B-Franchise, ne? Die sind permanent natürlich am Rechner und können sich da dann auch gut schnell das holen, was sie brauchen. In der Gastronomie ist es dann tatsächlich eher vor den Schichten oder nach den Schichten, aber weniger währenddessen.
Okay. Was bei M365 ja ganz spannend ist, ist, dass es ja tatsächlich auch Tools für diese Verwaltung von Schichten von Microsoft zum Beispiel gibt, ne, Team Shifts oder ähnliches oder auch irgendwie Bookings oder was es da alles für einen App-Dschungel gibt an der Stelle.
Dschungel, echt? Ja, tatsächlich. Das ist immer so, da gibt's hier ein tolles Tool und da ein tolles Tool und dann wird das irgendwie alles so nach und nach und da hoffe ich und sehe ich langsam, dass es sich wieder konsolidiert, weil das ist ja irgendwann dann sehr, sehr unübersichtlich und ich muss überall meine Nutzer dann entsprechend pflegen. Und da sehe ich halt einen ganz großen Vorteil, wenn man wirklich eine zentrale Plattform hat, die das Nutzermanagement machen. Denn sonst hat der eine schon längst wieder gekündigt und Da muss man halt auch gut gucken, dass das Wissen auch nicht dann, wenn wir jetzt über Wissensmanagement wieder zurückkommen, dass das auch nicht in fremde Hände kommt, nachdem jemand das Unternehmen verlassen hat. Ne, weil das ist ein ganz großes Risiko. Im Franchising habe ich halt einerseits die Pflicht, das Wissen zu übergeben. Ich habe aber auch die Pflicht, darauf gut aufzupassen und das geheim zu halten. So, und das heißt, jemand, der vielleicht sauer ist, weil er gekündigt wurde, aus welchem Grund auch immer, der sollte keinen Zugang mehr zu diesem Wissen haben, damit er da auch keinen Schindluder mittreiben kann. Das sind ja geheime Informationen und der Franchisegeber ist verpflichtet, diese Informationen auch wirklich nur an die Stellen zu bringen, wo es hingehört und natürlich nicht mehr dahin, wenn jemand das Unternehmen verlassen hat. Und das ist auch so ganz kritisch, deswegen ist das ganze Benutzermanagement und das Rollenrechte-Konzept so wichtig.
Wird da auch mit gemanagten Geräten dann gearbeitet von den Franchise-Gebern? Denn das ist ja eigentlich erstmal die einfachste Lösung, wenn man mit managed Geräten arbeitet, dann muss, wenn jemand geht, das Gerät wieder abgeben und...
Ja, aber so funktioniert die Franchise-Welt nicht so richtig. Die ganz Großen schon, aber die Kleinen nicht. Ne?
Die Kleinen nicht. Ich meine, theoretisch konnte man früher das ausgedruckte Handbuch, das hätte man auch weitergeben können, ne?
Genau, das ist auch immer die Diskussion, die ich führe. Ja, aber früher Papier. Also man kann Papier wunderbar kopieren, ist ein bisschen aufwendiger und man kann auch von jedem Video, egal wie toll das gesichert ist, man kann immer mit entsprechend krimineller Energie, kann man das Wissen immer kopieren. So, man muss einfach gucken als Franchise-Geber, dass man es möglichst schwierig macht.
Ja, da gibt's ja tatsächlich mehr Möglichkeiten, das zu komplexer zu machen, als wenn ich es wirklich analog in der Hand habe. Ne? Da kann ich das halt im Zweifel sogar mitgehen lassen. Wie will man das nachverfolgen? Bei digitalen Tools, jetzt Smartwatch basiert auf SharePoint, da habe ich natürlich eine Riesenmöglichkeit an Security-Funktionalitäten im Hintergrund, da eben auch viele verschiedene Dinge zu verbieten, relativ schnellen Zugriff zu stoppen. Ich kann ja bis auf Dokumentebene verschlüsseln und sagen, okay, jemand darf das einsehen, weil es eine hochsensible Information ist, aber nur bestimmte Leute und auch nur für einen bestimmten Zeitraum und danach wird das vorsorglich erstmal wieder gesperrt, bis der neu anfragt. Falls jemand vergisst, den Account zu löschen, wenn einer kündigt, ist das dann auch nochmal gesichert. Also je nachdem, wie hoch der Sicherheitsansprüche sind, haben wir natürlich unfassbar Möglichkeiten, was der Vorteil ist. Ne? Papier ist halt nicht so zu sichern, aber auch nicht so gut so aktuell zu halten. Ne?
Das ist ja das Große. Ne? Also, je nachdem, was man für ein System hat, deswegen muss man bei der Auswahl auch nicht sagen, so ein System passt für alle oder eine Art der Implementierung passt für alle, sondern die einen haben halt permanent Neuigkeiten und das geht mit Papier nicht. Also das ist auch das, was ich dann oft sehe. Wenn die Leute noch mit Papier arbeiten, dann ist der Stand halt auch 3, 4, 5 Jahre alt. Und das ist natürlich schlecht. Ne, wenn
sich das ist krass ändert. Alt.
Ja. So, und das ist natürlich digital, theoretisch. Also ich sollte auch digital nicht gucken, dass ich da jeden Tag eine Neuigkeit raushaue. Das ist auch zu viel. Ne? Ich sollte schon gucken, dass ich da auch gewisse Slots definiere, dass es auch managebar ist. Aber das kann ich natürlich viel besser aktuell halten und auch mal schnell einen kleinen Film rausnehmen, durch einen neuen ersetzen und nicht jedes Mal hier so ein ganzes Handbuch neu schicken. Ne?
Ja. Und ich glaube, hier kommen wir auch nochmal zu einem Unterschied. Ne? Wir haben einmal das Wissen und Rollen und Rechte, wie ich das Wissen steuern kann und ablegen kann. Aber wir haben auch Informationsvermittlung, News. Ja. Gerade jetzt wieder zurück zur Gastronomie. Es gibt ein Tagesangebot, ein Wochenangebot. Ich muss meine Franchiser schnell informieren. Ich muss Dokumente hinterlegen, dass sie sich das schnell downloaden können, alle Werbematerialien haben. Wie funktioniert das denn? Also wo ist der Unterschied von Smartstash und Wissensvermittlung über so eine Art Intranet-Portal, sag ich mal?
Also fällt nur ein Schritt zurück, ne? Historisch, bei vielen, oder nicht mehr so viel, mittlerweile sind ja viele auch wirklich viel weiter, aber früher war es wirklich eine klare Trennung. Ich habe halt das Papierhandbuch, ich habe eine Akademie und ich habe News. So, und das sind drei getrennte Bereiche gewesen. Und wenn man sich vorstellt, drei getrennte Bereiche, dann sind die auch getrennt. So, und vertraglich, ich habe ja noch den Vertrag. Das Handbuch ist die Ergänzung zum Vertrag. Rechtlich relevant ist der Vertrag. Dann kommt das Handbuch und dann kommt alles andere irgendwie. So, das heißt, wenn das asynchron läuft, und das ist halt asynchron gelaufen, weil wir oft dann einfach auch eine Vermittlung von News über Menschen haben und das kann nicht synchron laufen. Und eine Akademie, ne, die ist dann halt auch alt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Informationen, unterschiedlichen Stand und das ist natürlich richtig schlecht. Und wenn man das jetzt tatsächlich zusammenbringt, am liebsten halt in eine Form, ne? Denn Wissensmanagement ist ja nicht nur, wie koche ich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, irgendein Gericht, sondern auch eine News ist Wissen. Das heißt, ich habe das am liebsten alles an einer Stelle. Ja, und die Kommunikation 1:1 ist natürlich nochmal was anderes, ne? Das gehört natürlich jetzt nicht in SharePoint oder so rein. Da muss man sich ja auch überlegen, wie schaffe ich das denn eigentlich, diese Kommunikation, auch ein Stück weit zu dokumentieren, wenn es relevant ist, ne? In der 1:1-Sache. Aber wir reden ja mehr über Franchisegeber sendet und Franchisenehmer empfängt oder Partner und Mitarbeiter empfangen. Und da ist es halt mein Ziel, immer das wirklich alles zusammenzubringen und gar nicht mehr so stark zu trennen. Ist es jetzt eine News oder ist es ein Lerninhalt?
Wenn wir jetzt sagen, okay, Wissensinhalte, News, Lerninhalte, diese Inhalte. Ne, jetzt haben wir schon gehört, okay, zum Beispiel Anleitungen in Videoform, wie man was macht, je nach Branche oder Unternehmen. Was sind denn sonst noch so typische Inhalte neben dem Handbuch, also Informationen, die es ganz oft immer wieder gibt? Jetzt mal auch so in die Runde gefragt. Also ich habe da so verschiedene Ideen, aber ich frage mich halt, wie spezifisch ist das oder ist das sehr allgemeingültig? Was ich zum Beispiel bei einem beobachtet habe, bei einem Portal, was wir aufgebaut haben, ist halt wirklich, dass neben den Wissensinhalten an sich, dem Handbuch und so weiter, total viel Wert gelegt wurde auf, wir haben so bestimmte Kontaktübersichten. Also welche Lieferanten sind wie zu kontaktieren, für was soll ich wen nehmen, wer ist Ansprechpartner im zentralen Verband, für welche Themen, wie ist da so, gibt es da meistens Tools für oder sind das auch sowas, was du unter Wissensinhalte verstehen würdest, oder ist das nochmal was anderes?
Ja, das ist das, was ich so klassischerweise unter FAQs packe, ne, wo man mal eben schnell nachsuchen kann, wer ist denn jetzt dafür der Lieferant. Ne? Das ist natürlich sinnvollerweise von der Vorgehensweise auch in Lernpfade integriert, aber wenn ich es ad hoc suchen will, brauche ich diese Dokumente auch in der Ablage. Und wie gesagt, ich habe das immer gerne alles an einem Ort, ne, dass ich jetzt nicht an unterschiedlichen Orten suchen muss. Und wenn es dann halt ein Link im Handbuch ist, um dann auf das zentrale Verzeichnis zu kommen.
Sind diese zentralen Verzeichnisse deiner Erfahrung nach ganz oft irgendwo vorliegend oder wirklich so ganz unterschiedlich? Also manche haben das in ein Dokument geschrieben, manche haben dafür vielleicht auch ein Tool oder irgendwie ein Managementsystem oder ähnliches.
Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, das ist wirklich sehr unterschiedlich.
Okay.
Und da sind wir auch wieder bei den Branchen, ne? Was braucht man überhaupt und wie oft ändert sich das tatsächlich? Also da muss man wirklich immer ins Detail reingucken.
Okay. Also dafür auch wirklich schwierig, zum Beispiel Standards zu definieren. Da muss man dann immer so ein bisschen individuell gucken und schauen, wie es dann am besten zusammenzuführen ist. Ja, der Vorteil von M365 und SharePoint ist ja wirklich, dass man auch sehr gut mit Schnittstellen arbeiten kann. Also wenn es bestimmte Systeme für bestimmte Zwecke gibt, dass man die dann auch anbinden kann in der Regel oder es da zumindest Wege für gibt, das zu machen, sodass für den Anwender trotzdem dieses, ich habe eine Plattform und ich habe einen Zugriff und ich suche an einer Stelle etwas ist, was wir in der Realität erreichen wollen, weil sonst hat man wirklich diese Silos, ne? Und
ja, genau.
Dann habe ich natürlich geringe Akzeptanz, schwerere Nachverfolgbarkeit oder die Leute benutzen es einfach nicht.
Oder jeder benutzt was anderes. Ne? Also da, wo keine Lösung ist,
die Leute
Partner sind ja selber sehr kreativ und das ist ja halt heutzutage sehr einfach, auf irgendwelche Tools zuzugreifen. Und das ist halt immer das, was ich den Franchisegebern auch sage. Wenn ihr selber keine Lösung schafft, dann wird jeder Partner eine Lösung schaffen. Und die im Nachhinein wieder abzuschaffen, das ist immer schmerzhaft.
Das, was wir ja mal Schatten-IT nennen. Ne?
Genau, also, genau das.
Genau. Ja, und das ist ja nicht nur so, ja, okay, da machen die sich halt selber was, never change a running system, aber du hast ja richtig Sicherheitsrisiken, wenn die Leute, je nachdem, was die für einen Qualifikationsgrad auch IT-seitig haben, ob die da überhaupt bestimmte Security-Richtlinien irgendwie einhalten, ob die sich da überhaupt Gedanken darüber machen oder das überhaupt können und dann plötzlich sensible Informationen irgendwo in irgendeinem Tool, auf das man gar keinen Zugriff hat, vielleicht sogar rumfliegen, das ist ja eigentlich was man unbedingt vermeiden möchte.
Ja, der Zugriff ist ja eh so eine Sache. Dadurch, dass das selbstständige Unternehmer sind, ist das eben nicht wie so in einem Konzern, wo jeder theoretisch auf alles Zugriff hat, sondern es müssen ja schon Mandanten entsprechend definiert werden und der Franchisegeber darf nicht mal alles vorschreiben. Ne? Man kann immer sehr intensiv empfehlen, aber immer dann, wenn es tatsächlich die unternehmerischen Aufgaben sind, dann kann ich das auch tatsächlich nur empfehlen. Und dann sind die auch frei, tatsächlich selber Tool-Lösungen zu finden. Deswegen, je besser die Tool-Lösung und je einfacher und Plugin und es funktioniert, desto besser. Ne? Dann, wenn man es einfach macht, dann werden das die meisten auch entsprechend übernehmen.
Da hätte ich nochmal eine Frage an Britta. Britta, du bist ja ziemlich nah dran am Kunden und an der Einführung. Wie nimmst du das denn so wahr, sag ich mal, in so einer Schulung oder wenn ihr die Software im Change Management vorstellt, wie nehmen das die Userinnen und User an?
Also als erstes sind die eigentlich froh, wenn es gute Strukturen gibt und es für sie im Arbeiten einfach wird und sie schnell die Dinge aktualisieren können, die sie aktualisieren müssen und sie nicht erst suchen müssen, wo packe ich das eine hin, wo packe ich das andere hin, und eigentlich die Arbeitsplätze, wo sie zu arbeiten haben, gut definiert und einfach zugänglich sind. Das ist so das Wesentliche erstmal. Und die meisten kommen ja aus einer sehr verteilten Welt. Dann lagen Informationshäppchen da auf dem Laufwerk und dann war vielleicht was anderes in dem Tool und mussten ständig mit den Systembrüchen kämpfen. Und wenn das alles zusammengelegt wird, auf eine Plattform konsolidiert ist, gut strukturiert aufbereitet ist und die sogar strukturierte Seitenvorlagen zur Verfügung bekommen, wo sie eigentlich nur noch schnell ihre Texte reinpacken müssen, dann sind die super zufrieden und eigentlich sehr glücklich damit. Was ein unschätzbarer Vorteil ist, ist, dass eben diese verschiedenen Dateiformate so einfach eingebunden werden können auf SharePoint Online und dass das das Arbeiten einfach erleichtert. Und das ist so erstmal der wesentliche Vorteil für diejenigen, die die Informationen bereitstellen müssen. Dann gibt es ja noch diejenigen, die die Informationen lesen müssen. Und für die wiederum ist es so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass die sich sehr freuen, wenn Seiten immer gleich aufgebaut sind, also es eine klare, besonders in einem Handbuch, eine klare Struktur gibt, sodass die genau wissen, wo muss ich denn gucken, wenn ich jetzt diese Informationen brauche und nicht mehr, wir haben es früher immer Quallenfett genannt, lesen, durchlesen müssen, durchscannen müssen, damit sie dann tatsächlich die wichtige Information finden. Das sind so die Hauptknackpunkte eigentlich dabei. Und die kann man super lösen.
Und was ja auch schön ist, wenn man den direkten Zugang als Mitarbeiter dann auch hat, dann braucht man halt auch nicht zum Chef rennen und da wieder fragen, sondern man kann wirklich selber direkt reingehen und man ist ein bisschen weg von der stillen Post. Ne? Sonst sage ich es dem einen, der sagt es dann dem Schichtleiter, der sagt es dann der Servicekraft oder wem auch immer, wenn wir sein Gastro bleiben. Und so habe ich den direkten Zugang und ungefilterte Informationen, was als Franchise-Geber natürlich auch Gold wert ist, weil ich natürlich dann auch meine Marke ganz anders bis nach vorne bringen kann. Ja.
Und weniger Fehler. Ich kann mich an die Spiele Stille Post erinnern, was angefangen wurde und was dann nach 10 Leuten hinterher rauskommt. Das kann was ganz anderes sein. Genau. Und das ist natürlich etwas, was man vermeiden sollte und auch auf die Art und Weise besonders gut kann.
Genau das.
Und dadurch, dass das alles heute so schnelllebig auch geworden ist, es wird ja immer schneller, das Tempo zieht immer weiter an, ist es so wichtig, dass man einfach eine gute Grundlage hat an Informationen und sich jeder darauf verlassen kann, dass die auf einem qualitativ hohen Niveau sind. Und aktuell.
Und wir sprechen jetzt ja immer so viel von den operativen Prozessen, aber wenn ich jetzt so an Franchise-Geber denke, wenn der neue Partner an Bord holt, dann gibt es ja am Anfang erstmal ganz viele Partnerprozesse. Ne? Und die haben jetzt ja auch nichts zum Beispiel mit dem Service oder so weiter zu tun, sondern das sind ja sowas, wie gründe ich eigentlich und wie muss ich meinen Steuerberater briefen oder. Also ganz viele betriebswirtschaftliche Prozesse. Und da kann man natürlich über solche Wege auch den Partner schnell an Bord holen und kann auch sehen, wo steht er denn gerade und kann ihn dann auch ganz gezielt entsprechend unterstützen. Das ist auch ein großer Mehrwert heutzutage. Und das kann man natürlich auch schön verbinden damit Präsenzschulung. Ne? Also ich bin jetzt gar kein Fan davon, dass man jetzt keine echte Akademie, keine Präsenzakademie mehr hat, aber es kann schön ineinander zusammengreifen und man kann eine Vorbereitung machen, man hat dann vielleicht Präsenz und das Thema Beziehung auch weiter aufbauen zu bauen, weil das ist im Franchising wichtig. Es geht eben nicht nur darum, senden, sondern auch miteinander etwas erreichen wollen und die Philosophie verstehen. Und dann die Kombination tatsächlich aus Präsenz und digital als hybride Lernfahrt, das finde ich immer optimal.
Was wir mal ganz gerne in Beratungsworkshops auch immer mal wieder zum Thema haben, ist wirklich dieses, okay, begrenze ich denn eigentlich so ein Learning-Management-System oder auch Akademien oder alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass ich mit Menschen lerne quasi? Wie grenze ich das denn vom Wissensmanagement ab und ist das nicht irgendwie ähnlich und wo sind da eigentlich die Unterschiede? Und da können wir mal ganz gut sagen, dass man im Wissensmanagement eigentlich immer die Informationen findet, wie sollte ich was machen oder wie mache ich was? Was sollte ich machen? So, was muss ich alles wissen und was soll ich alles tun? Und im Learning Management oder in Akademien und in Lerngruppen sozusagen lerne, wie ich das mache. Ne? Also, was muss ich wissen? Wie wende ich das an? So, dass man da so ein bisschen den Unterschied hat, weil jeder lernt ja auch etwas unterschiedlich und nur durch das Ausspielen von Informationen kann ich ja nicht garantieren, wie die auf der anderen Seite ankommt. Ich meine, ich kann natürlich ein Formsquiz mit M365 immer dahinter hängen und dann die Leute abfragen, aber naja, wie nachhaltig ist das, wenn er 5 Fragen beantwortet hat? Kann ich dann wissen, ob er das verstanden hat. Sehe ich das nicht eher, wenn ich mit dem persönliches Gespräch habe und den mal bei der Arbeit beobachte oder den wirklich persönlich ongeboardet habe oder ähnliches. Das weiß man nicht immer so genau. Ja, oder beides, genau. Ja. Das kommt halt immer drauf an, wie wichtig ist welcher Inhalt, wie tief zu vermitteln. Ne? Manche Sachen sind ja eher wahrscheinlich kleine Informationen und manche Sachen sind dann eher so größere Dinge, wo es wirklich drauf ankommt, dass man die in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch versteht und anwendet. Und da braucht man immer den persönlichen Kontakt, ganz bestimmt. Und da kommt dann eben Lernen in unterschiedlichen Formen dazu. Ne? Wenn man Akademie denkt, ich kenne den Begriff Akademie aus vielen tatsächlichen Branchen und unterschiedlichen Unternehmen immer so ein bisschen anders gewichtet. Ne? Manche verstehen darunter so das Learning Management System, manche nur das Management, Schulungen zu planen und Leute zu Schulungen einzuladen. Und dann kommt ja irgendwann auch noch das Durchführen von Schulungen. Und ist das remote? Ist das immer vor Ort? Das ist ja je nach, ja, sagen wir mal, Anwendungsfall sicherlich ganz unterschiedlich und auch ganz unterschiedlich nötig. Und ja, ist auf jeden Fall spannend, ne? Was wir uns ja viel beschäftigen, wo du das eben sagtest, ne? Es gibt ja neben dem Operativen auch zum Beispiel Onboarding und neue Partnerschaften und diese ganzen Prozesse, die es halt eben auch gibt. Deswegen haben wir im Business Management ganz oft ja eine zusätzlich zu den operativen Themen auch eine Prozesssicht, ne? Dass man sagt, okay, was sind denn die Prozesse und zu welchen Prozessen sollten wir Wissen vermitteln oder eben auch Wissen ablegen und Nachschlagewerke anlegen, weil sie eben auch existieren. Und die operativen sind zwar ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil. Und Gründungen und sonstige Sachen und unterstützende Prozesse und so weiter.
Ladenbau,
die finden ja
alles,
dann auch statt.
Ne?
Ja. Genau. Filialbau. Wie drücke ich Menükarten?
Sehr komplex. Naja, das Ganze verstärken wir ja auch dadurch noch, dass wir die Möglichkeit aus den verschiedenen Rollen heraus die Informationen sich zusammenzusuchen, dass wir so eine Sicht auch anbieten. Denn es ist ja durchaus unterschiedlich, in welcher Rolle ich mich gerade befinde, was ich dann von dem Wissensfundament oder von dem Datenfundament, was ich für den Job brauche, was ich dann benötige, ne? Und letztlich ist im Grunde sind alle Wissensinformationen, die ein Franchise-Unternehmen braucht, die sind das Fundament. Und dann darauf baut sich dann ja alles weitere auf, welche Prozesse darauf laufen, welche Rolle was tun muss, wer muss was wann wissen, um was zu tun. Das sind ja eigentlich dann immer so die klassischen Dinge, die dann aus dem Wissens, aus dem Basiswissen heraus bedient werden müssen.
Und da fängt es halt bei solchen Projekten tatsächlich schon an, das ist genau richtig. Früher war es halt oft so, dass so funktionsorientierte Handbücher geschrieben wurden und jetzt guckt man halt, dass man prozessorientierte Handbücher schreibt. Und das ist so auch die große Arbeit am Anfang, ehrlich gesagt, erstmal zu identifizieren, wo ist denn unser Wissen überhaupt? Ne? Das ist halt in den Köpfen, aber das dann auch mal wirklich strukturiert runterzuschreiben und dann mal zu gucken, für wen muss ich das eigentlich zugänglich machen und das in Videos packen und so. Das ist eine große Arbeit. Die muss man ganz am Anfang leisten, bevor man dann tatsächlich in die Toolwelt geht. Natürlich muss man vorher auch wissen, wie möchte ich es denn aussteuern und braucht das Tool dafür, aber so von der Arbeit her ist das auch ein ganz dicker Brocken, wo sich viele auch schwer tun, ehrlich gesagt. Das erstmal überhaupt zusammenzubringen.
Die große Arbeit ist immer der Inhalt, ne?
Ja.
Also wir als Toolhersteller und Berater sind natürlich in Projekten, die reine Tooleinführung sind, unterwegs, unter anderem, weil manche Unternehmen sind da schon soweit und haben die Vorarbeit schon geleistet. Und wir haben aber auch gleichzeitig Projekte, da wird erstmal identifiziert, was ist denn euer Wissen oder welches Wissen wollt ihr überhaupt managen? Was ist denn überhaupt wertvolles Wissen? Was habt ihr überhaupt für Prozesse? Habt ihr überhaupt Prozesse? Also auch das von bis begegnet uns tatsächlich auch. Und ja, auch was Britta eben sagte, es ist total wichtig für den Anwender, gut strukturierte Informationen zu haben. Viele Redakteure müssen auch das erst lernen, ne? Wie ich Informationen so strukturiere, dass sie einfach konsumierbar sind, anstatt einfach mehr Sachen von der Seele zu schreiben und jeder hat einen anderen Schreibstil und jeder macht es anders. Auch das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, ne? großer Faktor, dass da auch eben Training, Schulung und Sensibilisierung für die Informationen zusammenstellen, notwendig ist.
Und ich finde es wichtig, so diesen Gedanken zu haben, es ist halt auch kein Projekt, was irgendwann fertig ist, also die Tool-Einführung schon, ne? Die ist irgendwann fertig, aber Wissensmanagement ist niemals fertig. Es muss immer weiterentwickelt werden, es muss aktuell gehalten werden. Und wir müssen auch immer wieder Anreize für alle Teilnehmer finden, wieder reinzugucken und sich die Sachen wieder anzuschauen. Das heißt, wir arbeiten da teilweise mit Personas, um zu überlegen, so was interessiert den eigentlich und welche Art von Inhalten braucht der oder die Person eigentlich, um dann auch Spaß am Lernen zu haben. Und wie du eben auch schon gesagt hast, die Leute lernen auch sehr unterschiedlich. Ist es dann ein Quiz oder ist es weiß nicht, ein Video angucken oder was auch immer dann das Richtige ist. Ja.
Also wäre Gamification vielleicht was, was wir da noch einbauen sollten. Wenn du 10 Artikel gelesen hast, die du lesen musstest, dann bekommst du so ein Knowledge Badge.
Ja, also auch bei den Lernfaden.
Ja, tatsächlich ist Gaming sehr, sehr interessant, weil im Franchising, also unter den Partnern sowieso, ist immer also kein Wettbewerb in dem engeren Sinne, aber trotzdem sind die alle, ich sag mal, vertrieblich orientiert. Die finden das super, wenn sie Auszeichnungen bekommen. Und warum denn tatsächlich einen Lernstand nicht auch als Auszeichnung nutzen? Und es gibt auch Modelle, wo man sagt, okay, ne, für jeden Lernstand oder was auch immer, was man absolviert hat, gibt es gewisse Punkte und dafür gibt es da vielleicht irgendein schönes Team-Event. Ne? Oder. Ne? Also, oder man sagt, man macht das, baut es so auf, dass man gewisse Inhalte erst konsumiert haben muss, bevor man dann halt auch eine Beförderung bekommt oder was auch immer. Ne? Also wenn sie mit solchen Incentives arbeiten oder Gaming, das geht natürlich jetzt in zwei Richtungen. Das ist spannend, ja. Nicht das allererste, ne? Aber wenn man dann schon mal so seinen Fundus hat, dann ist das wichtig.
Das ist so ein bisschen dieses Thema Lebendigkeiten von einer Wissensplattform, ne? Also in Learning Management System gibt es das ja schon viel, dass man sagt, okay, und Level Up und Skilling und so weiter, und das ist auch total spannend, aber im reinen Wissensmanagement sind wir schon froh, wenn wir von dem trockenen Papier 120 Seiten mal auf ein paar Bruchstücke von Informationen kommen, die ich tatsächlich in meiner Rolle halt brauche und nicht quasi 100 Seiten jeden Tag lesen muss, wenn ich was suche. Das ist dann schon mal ein Vorteil und dann kommen die Sachen danach. Aber dieses Motivationsfaktoren, also nicht nur für Leser Sachen zu lesen, sondern auch für Redakteure Sachen zu teilen, ne, oder auch aktuell zu halten, ist ein ganz großes Thema. Auch dieses, wie messe ich denn, ob meine Wissensplattform oder mein Handbuch oder meine Umgebung gut ist? Ne? Ist die vollständig? Ist die umfangreich? Ja, ist auch so ein viel kann man über Feedbacks zum Beispiel machen, ne, von Lesern. Hey, wie oft suchen die was? Was Suchverhalten vielleicht auch tracken? Welche Begrifflichkeiten werden ganz oft eingegeben, aber ohne Ergebnis? Fehlt da vielleicht was, was die Leute erwarten? Das sind ja alles diese Dinge, Qualitätsmanagement nach Einführung eines Tools, wie ich das lebendig halte und auch dafür sorge, dass es irgendwie relevant bleibt, auch inhaltlich relevant bleibt. Ne? Da gibt es dann ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, aber man muss sie auch in die Kultur einführen. Ne? Wenn das Unternehmen das Tool hat, aber das nicht nutzt oder daraus keine Schlüsse zieht, dann bringt das Tool erstmal so ja nicht so viel.
Genau, es hat auch ganz viel mit Konsequenz zu tun. Ne? Also es ist ja natürlich immer einfacher, die nette Dame in der Zentrale anzurufen und zu fragen und dann noch ein bisschen zu quatschen, als sich selber auf die Suche zu begeben. Ne? Deswegen, klar, muss die Suche einfach sein, aber irgendwann muss man auch mal sagen, so, wir beantworten jetzt nicht mehr jede telefonische Anfrage, sondern beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn wir es erklärt haben, wie es funktioniert, müssen wir auch konsequent sein und die Leute dahin bringen. Denn warum führen wir natürlich auch solche Tools ein? Es geht natürlich auch darum, effizienter in den Zentralen zu arbeiten, damit die Zeit haben, für die wichtigen Sachen, also das System weiterzuentwickeln und nicht die gleiche Frage noch 10-mal beantworten. Aber wenn eine neue Frage kommt, dann ist es halt auch die Aufgabe dafür zu sorgen, dass diese Frage einmal natürlich direkt am Telefon beantwortet wird, aber dann auch für alle anderen direkt im Tool so beantwortet wird, dass sie nicht wieder anrufen müssen. Und das hat ganz viel mit Kultur und Konsequenz zu tun. Spannend. Also das darf man nicht vergessen, sonst hat man nämlich wirklich so diese, ein wunderbares Tool, aber keiner guckt rein.
Ja, total. Es ist immer nur so gut wie die Akzeptanz oder auch die Motivation der Leute, die damit arbeiten sollen. Also ich kann ja noch und nöcher Dinge da reinbauen, aber der Umgang damit, also auch die Change-Einführung und auch so dieses, viel ist auch dieses Kapazität bereitstellen. Ne? Wenn man jemandem sagt, so, und du schreibst jetzt bestimmte Kapitel vom Handbuch und sorgst dafür, dass die aktuell sind, aber bitte mach das neben deinem normalen Job und irgendwie noch das on top, das ist ja ein Riesenproblem, auch in allen Branchen quasi, dass das ganz oft noch so ist, dass die Leute da gar nicht die Zeit für kriegen, die sie brauchen.
Damit kämpfe ich tatsächlich ganz besonders doll, ne? Weil das ist ja noch einfacher, statt jemand bereitzustellen, einfach das in irgendeine Beratung rauszugeben, zum Beispiel an uns, macht mal. Ne? Das klingt auf den ersten Blick traumhaft, mache ich gar nicht mehr. Ne? Sondern also wir hören wirklich auf, das zu tun. Sondern wir sorgen dafür, wir bilden die Leute aus, was muss man denn tun? Ne? Welches Tool kann man beispielsweise nehmen? Aber wie macht man das denn am besten? Denn sonst hat man einmal Hölle viel Geld investiert und es ist sofort nicht mehr aktuell, wenn sich keiner drum kümmert. Und das muss eine ganz, ganz klare Verantwortlichkeit sein. Und ich finde es halt auch gut, wenn man schon im Entwicklungsprozess tatsächlich die Partner mit reinholt oder auch Mitarbeiter mit reinholt, dass man auch nicht so am Kunden war. Das ist jetzt ein anderer Kunde, als den wir im normalen Verständnis haben. Der Partner und die Mitarbeiter sind Kunden der Franchise-Zentrale. Und dass man die Wünsche da auch wirklich mit reinbringt, dass man nicht irgendwas Tolles entwickelt und die Servicekraft sagt, ja, wie soll ich das denn machen? Wann soll ich das denn machen, wenn ich hier gerade durchs Restaurant renne? Ne, dass man wirklich auch weiß, wie wollen die denn Wissen konsumieren und wie passt es denn am besten auch in den Alltag rein? Also so früh wie möglich mit reinholen, Feedback schon am Anfang reinholen und immer permanent weiter. Ja.
Ich sag mal so schön, wer nicht weiß, was der Kunde will, gibt dem Kunden was, was er nicht braucht.
Genau, für viel Geld dann auch noch auf jeden
Fall. Ne? Ist teuer dann im IT vor allem, ja.
Ja, genau. Und manchmal reicht halt auch eine ganz kleine Lösung. Ne? Es muss nicht immer alles riesig absolut. Sein.
Praktisch vor allem. Ne?
Ja.
Wenn ich sofort die Mehrwerte sehe, wenn zum Beispiel, jetzt hatten wir eben die Gastronomie, bleibe ich mal da, ich habe einen Fachkräftemangel, ich habe Leute aus allen Ländern, ich kann Videos einstellen, da sehe ich das, ich kann die Videos gleich in der passenden Sprache übersetzen lassen über KI, da geht ja heute so vieles, das kriege ich ohne Software nicht geregelt.
So. Und das ist so eine Riesenchance im Moment, das finde ich so super spannend, jeden Tag kommt ein neues Tool dazu, glücklicherweise mittlerweile auch einiges bei euch, ne, weil ich habe immer so ein bisschen die Sorge, wenn wir wieder dabei sind, Geheimnisse und geheimes Wissen teilen, dann ist es halt nicht toll, wenn ich es einfach so in Äther rauspuste und sag mal einen Text daraus. Ne. So lieber nicht. Aber ich kann es ja ganz toll nutzen, indem ich, also was wir auch mittlerweile machen, tatsächlich dann, wenn wir Prozesse mit analysieren, dass man einfach so einen Call mitschreibt, also nicht mitschreibt, sondern mitschneidet, das transkribiert, das dann automatisch schon in einen Prozess reinkippt. Da kann man so viel effizienter arbeiten als früher, dass es eigentlich dann auch nicht mehr so schwierig ist, das aktuell zu halten. Wenn man eine klare Verantwortung hat. Und das Thema Video finde ich nochmal so wichtig. Das muss auch nicht in der, weiß nicht, Agentur wunderhübsch sein. Echte Menschen, bitte Bildrechte sichern, Klammer auf, Klammer zu, aber echte Menschen sind viel schöner und ein bisschen gutes Licht und guten Ton, mehr braucht man nicht.
Und also das sollte eigentlich...
Video vielleicht, aber sonst nicht.
Ja, aber das sollte ja eigentlich leicht zu haben sein. Ich habe so manchmal das Gefühl, man verrennt sich immer dann in technische Funktionen und Details, wenn man eben nicht genau verstanden hat, was eigentlich von der Bedarfsgruppe quasi gebraucht wird. Ne?
Ja.
Und auch nicht in der Lage ist zu übersetzen, der Wunsch versus, wie kann ich den erfüllen? Damit ein Grund auch, warum wir eher wenig in Funktionen, sondern bei der Aufnahme eher so in Anwendungsfällen oder User-Need-Statements arbeiten, weil viele, die so technisch affin sind, versuchen dann schon Funktionen zu fordern, anstatt das User-Need-Statement zu formulieren. Und manchmal ist die geforderte Funktion gar nicht die, die das User-Need-Statement erfüllt. Und das, glaube ich, ganz viel, wirst du wahrscheinlich auch ganz oft beobachtet haben und kennen, was man dann eben immer hat, wo man die Leute auch ein bisschen erziehen muss, ne, wenn man mit denen arbeiten möchte.
Genau, ne? Also am liebsten steigen die ja direkt in der ersten Frage schon, welches Tool ist das Richtige, ne? Und wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, welche Ziele haben wir denn überhaupt, was wollen wir überhaupt erreichen? Deswegen, ne, solche technischen Fragen immer lieber ein bisschen nach hinten, dass erstmal klar ist, was will ich denn? Und dann kommt man dann ja auch ans Ziel.
Also, um das Ganze abzuschließen, so ganz unter uns, ne? Und alle Podcasts. Martisch ist natürlich immer das richtige Tool. Aber wie man da hinkommt, dass da was drinsteht und wie ich die Sachen nutze da drin, ist natürlich, das ist so der Kern, ne? Des Ganzen.
Ja. Und welche Teile davon und in welcher Reihenfolge? Ich brauche ja auch nicht immer direkt alles am Anfang. Ich muss nur darauf achten, dass ich ausbaubar bin am Ende, ne? Wenn dann der Inhalt steht.
Ja, auf jeden Fall.
Sind wir wieder bei, schließt sich der Kreis, wo ist das Fundament und was ist da drin und was gehört da rein? Darauf kann man aufbauen.
Ja.
Und ich baue nicht erst die Hightech-Garage und das Gartenhaus, bevor das Haus steht.
Genau. Ja. Wenn man ein Haus baut, wird erst auch die Bodenplatte gegossen und dann wird weitergemacht.
Leute, ich würde sagen, vielen Dank. Also ich habe einen super Überblick bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Klasse. Und vielen Dank für diesen kurzen Podcast. Super. Also Silvia, auch an dich nochmal vielen Dank hier.
Sehr gerne.
In unserer Smartstash-Reihe, dass du als Gast da warst. Super, klasse. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und sage hiermit mal Tschüss.
Dankeschön.
Ciao mit au.
Tschüss.